Anna, wir müssen reden.
Sehr gerne, Jenny.
Und zwar sind wir in unserer 20. Folge angekommen und heute haben wir das erste Mal Heimvorteil. Wir sprechen nämlich über Heimvorteil, wie gerade schon gesagt, und Faktoren, die diesen eventuell verstärken, wenn man als Mannschaft ein Heimspiel hat und Fans hinter einem stehen, man zu Hause schläft, man ein gewohntes Umfeld hat, die Familie vielleicht zuguckt, man an die Körbe gewöhnt ist und. Und das werden wir heute mal so ein bisschen aufdröseln. Wir haben zwei Gäste, allerdings asynchron. Und zwar haben wir zu Gast Tessa Stamberger und Sascha Tarasauer von Alba Berlin, eine Spielerin und die Co-Trainerin der amtierenden deutschen Meisterin. Die haben uns Sprachmemos geschickt mit ihren Meinungen zum Heimvorteil. Die werden wir gleich immer mal so ein bisschen in die Folge einspeisen und uns dann darüber unterhalten. Aber wir haben auch einen wissenschaftlichen Artikel, der dieser Folge zugrunde liegt. Ein wissenschaftlicher Artikel, und das ist dann quasi dein Heimspiel, Hanna, weil dieser wissenschaftliche Artikel stammt von der Europäischen Universität in Madrid.
Ist tatsächlich direkt bei mir um die Ecke.
Ja, also absolutes Heimspiel heute für dich. Ja, ein Artikel, der verschiedene andere wissenschaftliche Arbeiten zusammenfasst, Studien zusammenfasst. Da wurden über 1600 Artikel durchgeforstet, sage ich mal, und dann gefiltert. Letzten Endes, ja, waren dann 39 Artikel, die dann so die Kriterien bedient haben. Auch da werden wir so ein paar Statistiken mit einspeisen. Aber mal ganz grundsätzlich, Hanna, wenn du zurückblickst auf deine aktive Karriere als Trainerin, wie stark war der Einfluss vom Heimvorteil auf die Performance deiner Mannschaften und auch deine Performance?
Meine Performance wahrscheinlich wenig Einfluss auf den Ausgang der Spiele genommen. Aber ich würde rein subjektiv, ich kann es natürlich, es ist jetzt natürlich nicht datenbasiert, was ich sage, sondern es ist eigentlich eine rein subjektive Wahrnehmung, dass der definitiv groß war. Und das glaube ich, ich will jetzt auch nicht zu weit vorgreifen. Ich glaube, dass das genau auch so eine Liga ist oder so eine Ligaebene, wo man sozusagen ausreichend positive Faktoren auf der Homecourt-Advantage-Seite hat, sage ich mal. Also man hat schon auch ein paar Faktoren von denen, auf die wir später eingehen. Auf der anderen Seite hat man aber auch relativ viele Faktoren oder Bedingungen noch nicht, die mögliche Kontrapunkte für erfolgreiche Auswärtsspiele bedienen. So dass, glaube ich, gerade in dieser Leistungsklasse, in der ich mich dann zuletzt bewegt habe, dass, glaube ich, eine Liga ist, wenn man da, glaube ich, mal tiefer nachbohren würde, wahrscheinlich tatsächlich sogar der Heimvorteil relativ große Auswirkungen auf die Ergebnisse haben könnte, ist jetzt erst einmal ein subjektives Bauchgefühl. Bei mir, glaube ich, in meiner eigenen, wenn man so ein bisschen rekapituliert die letzten Jahre, dann würde ich schon sagen, definitiv ja. Ich hatte aber auch allerdings das große Glück, in Vereinen tätig gewesen zu sein, wo tatsächlich auch immer eine außerordentlich gute Stimmung bei den Heimspielen war.
Ja, und ich würde jetzt natürlich noch hinzufügen, in den letzten Jahren, in deinen letzten aktiven Jahren hast du ja immer außerordentlich erfolgreiche Mannschaften gehabt. Das heißt, vielleicht war
Das
es ja
lag
auch
mit
egal.
Sicherheit nicht am Heimvorteil.
Genau, deswegen wollte ich ja
Als
sagen,
Spaß.
vielleicht war es ja vollkommen egal, wo ihr spielt. Ihr habt halt so oder so gewonnen. Ja, wir schauen mal, ob deine subjektive Meinung hier das trifft, was der Artikel uns auch gegeben hat. Ich hatte ja schon gesagt, sehr, sehr viele verschiedene Studien wurden da analysiert und es wurde auf die NBA geschaut, es wurde auf die WNBA geschaut, es wurde aber auch in Europa geschaut, auf die Euroleague, auf verschiedene europäische Ligen, vor allem auch in Spanien. Also kompletter Heimvorteil für dich hier heute. Und erstmal zur Definition. Ein Homecourt Advantage, wie wir schon gesagt haben, existiert, wenn wir also ein Team haben, was zu Hause erfolgreicher spielt oder bessere Ergebnisse erzielt, als wenn es auswärts spielt. Und statistisch gesehen passiert das, wenn du einen Spielplan hast mit 50% Heimspielen, 50% Auswärtsspielen und du eine Gewinnrate von über 50% hast. Dann bist du also ein Team, was im Wettbüro immer gute Quoten hat, wenn es zu Hause spielt. Und das ist einfach ein Phänomen, was wir, wie es unser Artikel ja auch schon suggeriert, auf der ganzen Welt in ganz verschiedenen Mannschaftssportarten einfach zu erkennen ist. Gehen wir dann also mal direkt in so ein paar Faktoren rein, würde ich sagen. Also der erste Faktor, auf den wir mal zu sprechen kommen, ist Familiarity with the Home Court. Wir hören am besten mal in den ersten Soundbite rein von Tessa Stamberger, weil die erzählt uns dazu nämlich auch was.
One other thing that I just thought of is that the gym that we play at, you know, of course it's our home court, but we never actually practice there. And I thought maybe that's something interesting. We have a separate practice facility that we practice at, and that's where we have all our practices. And so we never actually get to practice at the Sommerringhalle where we play. Before starting to do that, I was kind of wondering, is that going to affect us? Is that going to affect our home court advantage? You know, part of home court advantage is also, knowing the baskets, knowing the gym, being familiar with all of that because you've practiced there almost every day. And now looking back, it actually doesn't make as big of a difference as I thought. Like, it's still pretty familiar going to the court. I mean, yeah, now we've played many home games there, but still, when you're not practicing every day, I thought it would make a bigger difference, but it actually doesn't. And yeah, maybe the fans actually help with that too, that they make us feel more comfortable just because they're there.
Also, wie Tessa schon sagt, beziehungsweise auch so ein bisschen aufzeigt, ist vielleicht das Bekanntsein mit dem Spielfeld auch gar nicht so ein großer Faktor, weil sie erzählt uns ja in ihrem Soundbite, dass sie eine Spielhalle und eine Trainingshalle haben. Auch in unseren zwei gemeinsamen Jahren in der zweiten Liga war das ja so. Wir haben nie oder sehr, sehr selten in der Halle trainiert, in der wir dann unsere Punktspiele ausgetragen haben. Aber aus deiner Erinnerung, aus deiner Erfahrung, würdest du sagen, ist gut schon gut, wenn man auch in der Halle trainiert, in der man spielt?
Ja, Punkt. Also ich glaube schon, also ich glaube, dass es auf lange Sicht, glaube ich, dass es schon gut ist und ein Vorteil ist aus verschiedenen Gründen. Ich glaube auch, dass es im ganzen Bereich Verletzungsprävention und so weiter, dass es, glaube ich, schon gut ist, wenn man irgendwie immer den gleichen Untergrund hat und so weiter. Ich glaube aber, das ist ja auch so ein bisschen das, was Tessa sagt, es gibt auch so einen intangiblen Faktor, würde ich ihn einfach mal nennen, der vielleicht sogar ein Vorteil ist, wenn man nicht immer in der gleichen Halle trainiert. Aber da kann man gleich was zu sagen. Ich glaube auch hier wieder, dass es so ein bisschen drauf ankommt, ne? Also es gibt, ich glaube, dass es sehr stark auch ligenabhängig ist und niveauabhängig. Worauf will ich hinaus? Ich habe ja als Trainerin auch irgendwie alle Ligen und alle Level durchgemacht. Und es gibt tatsächlich in unteren Ligen, wo keine Uniformität von Spielausrüstung gegeben ist. Ne? Also, wenn wir zum Beispiel jetzt hier über die erste Liga Frauen sprechen, dann kann man schon davon ausgehen, dass alle auf ähnliche Korbanlagen spielen. Ne? Dass sozusagen man Plexiglas Rückwand ist, dass das Netz, Ring, dass das erstmal in der Liga ähnlich ist. Das wird auch in der Trainingshalle so sein. Aber es gibt tatsächlich, wenn man so in Regionalliga-Zeiten zurückdenkt, gibt es einfach Hallen und es gibt auch Spielerinnen, die wissen genau, in welchem Winkel sie an welche Stelle von irgend so einem Holzbrett den Ball werfen müssen, damit er mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% immer reingeht. Also ich glaube, in solchen Hallen oder in solchen Szenarien gibt es mit Sicherheit auch diesen Vorteil, dass man einfach seine Halle, seine Umgebung und vor allen Dingen seine Körbe einfach wahnsinnig gut kennt.
Eine
Trotzdem, und
Spielerin,
das
wenn du das jetzt gerade erzählst, eine Spielerin, deren Name mir in den Kopf kommt, Franziska Wortmann. Oder?
das stimmt.
Also die
Ja,
ist
das
doch
stimmt.
Prototyp für so eine Spielerin, die kennt ihre Halle in- und auswendig, die weiß ganz genau, wo der Deadspot im Boden ist, da kann ich nicht lang dribbeln oder wenn ich verteidige, da bringe ich meine Gegenspielerin hin, da habe ich vielleicht einen Ballgewinn, von wo werfe ich mit Brett und so
Mirna
weiter und so fort.
Paunovic ist auch so ein Typ.
Ja.
Mirna Paunovic wusste in jeder Halle, in welchem Winkel sie wo den Ball ans Brett werfen muss und mit welcher Druckstärke und er fällt einfach immer rein. Also das ist dann, glaube ich, es ist so ein bisschen so eine Lost Art of Scoring. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr so sehr. Ich glaube, dass sich sozusagen mit dem Ziel relativ wenig Menschen noch beschäftigen oder zu wenig Menschen, sondern es geht dann eher um Wurfmechanik. Aber das sind noch so eine so ein Spielertyp, den es gar nicht mehr leider so oft gibt, die einfach so schlitzohrig auch unterwegs sind, dass die halt einfach Formen auch im Warm-up genau sich das Brett angucken, genau so ein paar Bälle daran donnern und genau wissen, was schluckt das Brett, was schluckt der Ring, und damit dann auch arbeiten können. Also es zu wissen ist ja die eine Sache, ist dann aber auch effizient anwenden zu können, die andere. Genau. Und das, da glaube ich schon, dass für solche Spielertypen und in solchen Umgebungen das wichtig ist, wenn man einfach die Halle kennt. Oder im Fall von Myrna halt einfach 20 Jahre in derselben Liga spielt und deswegen wahrscheinlich jede Halle besser kennt als die Menschen, die dort spielen. Aber ich glaube auch, und es scheint ja auch so ein bisschen das zu sein, was Tessa sagt, ne? Dass natürlich aber, wenn du umgekehrt dann in die eigene Halle auch nur, also wenn das was ganz Besonderes ist, also so ein bisschen so diese Besonderheit, diese Atmosphäre, du gehst dann quasi sozusagen in die heiligen Hallen dann auch nur, wie man sonntags in die Kirche geht, so ein bisschen, ne? Also es ist dann was so Besonderes, dass man plötzlich in dieser Halle steht. Und das habe ich zum Beispiel auch und du wahrscheinlich auch in Wolfenbüttel, in der Lindenhalle hatten wir eine ähnliche Situation, ne? Das ist dann wirklich die ganze Atmosphäre, das Ganze drumherum ist dann was so Besonderes, dass es einfach was mit einem macht. Und das meine ich so, dass es so eine intangible Komponente gibt, die man nicht außen vor lassen kann. Also man geht dann quasi zum Heimspiel in die Spielhalle. Also die Spielhalle ist nochmal was, was einem nochmal so was, so ein ganz anderes Momentum irgendwie und Gefühl gibt. Und ich glaube, dass das dann in dem Fall schon auch nochmal auf eine andere Art und Weise das andere ausgleichen kann.
Wäre auch mein absolutes Argument jetzt gewesen mit, das ist was Besonderes, sorgt vielleicht auch noch mal ein bisschen für mehr Anspannung, mehr Konzentration. Wir hatten das ja in der vergangenen Folge schon mal mit, die TrainerInnen ziehen sich dann halt auch nicht Jogginghosen an für ein Spiel, sondern die ziehen sich dann halt, ne, einen Anzug an oder ein Kostüm oder was auch immer. Aber ebenso dieses Besondere schaffen, um dann einfach eben auch, ja, dementsprechend performen zu können. Und trotzdem, und das sagt ja Tessa auch, entsteht ja eine gewisse Regelmäßigkeit. Klar, wenn du irgendwo neu hinwechselst, dann ist es vielleicht ungewohnt am Anfang und dann denkst du dir beim ersten Heimspiel der Saison so, okay, ich bin seit 8 Wochen hier, habe schon 53 Trainings absolviert und bin das erste Mal hier in der Halle und die Bälle springen im Warm-up überall hin, außer in den Korb. Aber wie Tessa gesagt hat, wenn du dann 3, 4, 5, 6, 7 Heimspiele hattest, ist ja das auch eine Regelmäßigkeit, dass du eben dann samstags oder sonntags, wann auch immer die Heimspiele sind, da hinkommst, da deine Routine entwickelst, aber es nicht so egal ist wie vielleicht jedes andere Training und
Genau.
die Räumlichkeit dann doch nochmal so das Besondere ist.
Es ist dann ja eigentlich auch der einzige Faktor, ist dann ja ein rein technischer, würde ich einfach mal sagen. Ne? Also, und all die anderen Faktoren, ne? Also du bist, über die wir vielleicht auch noch später sprechen, also alle anderen Faktoren greifen ja trotzdem, egal in welcher Halle du spielst. Ne? Also klar, du hast dann sozusagen diesen, ich kenne meinen Boden, ich kenne meinen Ring, ich kenne mein Netz, ich kenne mein Brett. Aber alle anderen Faktoren greifen ja genauso, unabhängig davon, ob du jetzt in der, also solange du halt in derselben Stadt oder im selben Ort dich bewegst, ne?
Und ja auch in derselben Liga. Also wenn du ja
Ja.
über Jahre hinweg in der ersten Liga Frauen, weil wir ja nun zwei Akteurinnen aus der Liga haben, spielst, wirst du sehr, sehr oft in die gleichen Hallen fahren, wirst wahrscheinlich sehr, sehr oft im gleichen Hotel übernachten, hast den gleichen Ablauf. Ne? Das hat ja dann irgendwie auch Routine, bloß dass halt eben wahrscheinlich keine oder wenige Fans für einen sind bei den Auswärtsspielen, aber trotzdem kennt man die Halle, kennt die Abläufe da. Weiß, dass immer um 20 Uhr auf dem Samstagabend in Freiburg das Spiel losgeht, und so weiter und so fort. Ja, also je länger man dann eben an dem Ort ist, desto mehr gewöhnt man sich dann so an diese Abläufe. Genau, dann sind wir quasi schon mit diesem ersten Faktor durch. Der nächste Faktor, den finde ich ziemlich interessant. Dazu haben wir jetzt kein Soundbite, aber die Studie oder die Zusammenfassung dieser verschiedenen Studien und Artikel besagt, dass Homecourt Advantage auch einen großen Einfluss auf die Performance von einzelnen SpielerInnen haben kann. Zum Beispiel, dass Guards der Heimmannschaften viel selbstbewusster auftreten und die Heimteams aggressiver verteidigen. Ja, also das sind so Sachen, die in der Euroleague zu beobachten sind. In Spanien hat der wissenschaftliche Artikel ergeben oder herausgefunden, dass die Heimteams mehr defensive Rebounds holen, mehr Freiwürfe werfen. Und das sind ja schon auch Schlüsselelemente für Siege. Da ist auch wieder der Faktor mit der besseren Defense und dass Auswärtsteams eine schlechtere Wurfquote haben. Würdest du als Erfahrungsbericht bei diesen Sachen zustimmen? Du hast gerade schon genickt, aber es ist ja trotzdem erstmal etwas, was sehr signifikant klingt. Ist das wirklich so klar in deiner Erinnerung, dass das immer so ist, wenn man zu Hause spielt und immer so ist, wenn man auswärts spielt?
Das klingt für mich auf jeden Fall erstmal schlüssig und das ist ja datenbasiert, diese ganze Studie. Das heißt, das ist sozusagen eine Auswertung von verschiedenen Ligen, ne, die du ja vorhin auch schon genannt hast, wo sozusagen dieses Phänomen dann auch untersucht worden ist. Und das würde ich mir nicht anmaßen, das in Frage zu stellen, zumal eigentlich all diese Ergebnisse für mich auch Sinn machen, was ich irgendwie faszinierend finde. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich irgendwie nicht in der Lage bin, die technischen Aspekte dahinter zu erkennen. Oder also, nicht analytisch genug denke. Was ich aber trotzdem faszinierend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass man sozusagen mit all diesen Werten, die du gerade genannt hast, vor allen Dingen erstmal auf einer subjektiven oder emotionalen Ebene positiv beeinflusst wird, ist so ein bisschen mein Gefühl, ne? Also, wenn man irgendwie von höherer Anzahl an Defensivrebounds und Heimmannschaft verteidigt besser, ist für mich irgendwie, wenn ich jetzt sozusagen Rückschlüsse schließe, kann das irgendwas analytisch zu tun haben mit der Halle und so weiter. Kann natürlich was damit zu tun haben mit, ich bin ausgeruhter, ich habe mehr Energie, weil ich vielleicht nicht gereist bin, weil ich zu Hause geschlafen habe und so weiter. Aber vor allen Dingen wahrscheinlich auch, ist es so ein bisschen den eigenen Homecourt protecten. Ne, das ist dann so ein bisschen irgendwie dieses Gefühl, das ist mein Zuhause und wer hierher kommt, der muss sich erstmal sehr bemühen, um mir meinen Sieg in meinem Zuhause zu klauen. Also so ein Gefühl von Stolz, Ehrgefühl, das schenke ich hier nicht einfach ab, weil das ist hier meins, mein Zuhause. Dann natürlich irgendwie auch dieses, was natürlich durch das Anfeuern, durch die Fans, die natürlich dann in den meisten Fällen vor allen Dingen Heimfans sind, die lautstärker sind, die unterstützen, die pushen, die powern, dass man einfach dass dieses Kämpfen einfach dadurch sehr, sehr stark befeuert wird. Und Wurfquoten natürlich dann umgekehrt erstmal durch gute Defense natürlich beeinflusst werden. Also das wäre sozusagen dann der Umkehrschluss. Bessere Verteidigung führt natürlich zu schlechteren Wurfquoten und natürlich auch Ambiente. Und ich bin irgendwie, alle sind gegen mich, alle buhen mich aus, ich kenne die Körbe nicht richtig. Und mehr Freiwürfe, das glaube ich schon. Also das ist, glaube ich, schon ein Phänomen, was zu beobachten ist, was ich aber auch nachvollziehen kann. Also das ist keine Kritik, sondern das ist eigentlich für mich menschliches Verhalten, dass als Schiedsrichter du natürlich auch beeinflusst wirst von den Zuschauern, vom Publikum. Wenn du weißt, jeder Pfiff gegen das Heimteam führt dazu, dass irgendwie 80% der Halle dich am liebsten irgendwie am Ohrläppchen packen würden oder dich schütteln möchten, oder du im Pfeifkonzert ausgeliefert bist. Ich glaube, dass das unterbewusst immer beeinflusst, ne? Also ich glaube, es ist sehr stark irgendwie Stimmung, eigene Wahrnehmung, was passiert mit mir drinnen und natürlich dann auch irgendwie die ganzen Themen, die wir dann auch noch mal gleich besprechen. Ausgeruht sein, erholt sein, eine eigene Routine haben, genau.
Ja,
Also es macht schon alles Sinn.
aus Schiedsrichterinnensicht muss uns das Anne Panther, wenn sie irgendwann mal hier zu Gast ist, dann nochmal bestätigen oder eben auch diese These widerlegen. Sehr interessant. Aus dieser Sicht kann ich 0,0 sprechen. Also ich habe irgendwann mal vor mehr als 10 Jahren irgendwie U13-Spiele gepfiffen, aber da konnte man jetzt noch nicht irgendwie davon sprechen, dass da sonst wie viele Pfiffe oder Sachen auf das Spielfeld geworfen wurden, weil ich so schlecht gepfiffen habe, sondern da hat es halt einfach wirklich niemanden interessiert. Wie gesagt, Anne Panther wird irgendwann hier zu Gast sein und da fragen wir bei ihr nochmal nach. Für mich spielt auch so ein bisschen rein und ich glaube, das beeinflusst schon auch all diese Sachen. Wie startet ein Spiel? Also natürlich gehen beide Mannschaften rein und sagen sich, ey, wir wollen direkt mit einem Lauf starten, wir wollen besonders aggressiv sein. Ne? Manchmal hast du Spiele, die gehen so hin und her, ist wie so ein Ping-Pong-Match, das ist sehr ausgeglichen, aber dann hast du halt auch Spiele, wo die eine Mannschaft mit einem 6-0, 8-0, was auch immer, Run startet. Und dann kommt das natürlich dann nochmal dazu. Bei dem einen Team läuft es dann besonders gut, da trifft man alles, da kriegt man vielleicht auch die Pfiffe, da kann man irgendwie den Gameplan so umsetzen, wie man sich das vorgenommen hat. Und die andere Mannschaft muss dann halt irgendwie schauen, wie sie sich aus diesem Loch wieder rauskämpft. Und aus dieser Sicht ist es dann halt immer so, oh, die Pfiffe gehen nur gegen uns, die 50-50-Bälle sind immer auf der anderen Seite, wir haben Turnover, wir kriegen keine Rebounds, wir treffen nicht. Ja, also das spielt für mich dann schon da auch mit rein, aber ich glaube, wir können jetzt schon festhalten, all die Faktoren, über die wir sprechen werden, über die wir schon gesprochen haben und noch sprechen werden, die kann man nicht so singulär betrachten. Die hängen alle miteinander zusammen. Ja, also du hast es jetzt schon öfter gesagt, irgendwie zu Hause schlafen, keinen Reisestress haben, spielt natürlich mit rein, dass ich ausgeruhter bin als Heimmannschaft und vielleicht besser treffe oder aggressiver in das Spiel starten kann, weil ich nicht am Tag vorher irgendwie 700 Kilometer fahren musste und im Bus
Oder am
gesessen habe.
selben Tag.
Oder am selben Tag. Passiert ja auch oft oder noch zu oft, muss man
Noch
einfach
zu
sagen,
oft.
dass das gar nicht so einzeln zu betrachten ist, sondern eben alles miteinander verwoben. Aber das mit der Player-Performance fand ich schon ganz interessant. Ich meine, ich war ja auch Guard. Ich würde jetzt sagen, dass ich auch auswärts immer sehr viel Vertrauen in meine eigene Leistung oder in meine eigenen Fähigkeiten und auch in mein Team hatte, wie wir vorbereitet sind, wie wir in die Spiele reingegangen sind, vorbereitet wurden, ja auch von dem Trainerstab, Trainerinnenstab. Und würde jetzt nicht pauschal sagen, ey, bei den Heimspielen war ich immer sehr viel selbstbewusster als bei den Auswärtsspielen. Aber auch das ist vielleicht beeinflusst durch, wie sind die letzten Spiele verlaufen, für uns als Team, für mich persönlich. Ja, und dann kann ich da halt mal selbstbewusster sein oder mal weniger selbstbewusst, aber das hing für mich als Spielerin nie mit dem Ort des Spiels zusammen, sondern eher so, wie ist die Trainingswoche verlaufen, wie waren die Spiele vorher, wie war das letzte Spiel gegen den Gegner, ist da vielleicht eine Spielerin, die mir besonders zu schaffen macht, weil sie körperlicher spielt als ich, weil sie schneller ist als ich und meine direkte Gegenspielerin ist. Also solche Sachen haben mich persönlich da eigentlich eher beeinflusst als wir haben zu Hause gespielt. Glaube ich zumindest.
Nee, glaube
Vielleicht
ich, also
müsste
ja,
ich noch mal.
bin ich. Glaube ich hundertprozentig. Also glaube ich hundertprozentig, aber finde ich irgendwie trotzdem ganz spannend. Weil ich hatte gerade, wenn du jetzt so erzählt hast, habe ich immer so ein, haben sich immer so Filme in meinem Kopf abgespielt. Aber ich glaube schon
Von
auch schon, dass
krassen
es sehr.
Szenen, wie ich so einen Dreier geswischt habe und wie ich gedankt habe und fünf Steals geholt habe. Ja, okay, ich weiß.
Außer diesen Szenen, die sich abgespielt haben in meinem Kopf. Nämlich ich muss irgendwie immer dann an die Lindenhalle denken. Und es ist ja schon so ein bisschen so, also es ist ja schon so, dass, ich sag mal, so ein klassischer Point Guard ja irgendwie dann schon auch so eine Verantwortung hat für die Mannschaft, Verantwortung irgendwie auch so, oft ja auch so das Sprachrohr ist, ne? Und jetzt in dem Fall, du ja zum Beispiel auch jemand warst, der auch auch irgendwie sehr outgoing war, was irgendwie oder auch immer auch sehr respektvoll den Fans gegenüber und dann, wenn die dann schon in der Halle waren, dass man sich dann mit denen nochmal kurz unterhält, Hallo sagt und so weiter. Das war ja schon so ein bisschen so, man ist dann auch ein bisschen Gastgeber und hat dann vielleicht einfach auch nochmal eine andere Verantwortung der eigenen Mannschaft gegenüber. Dann hat die Presse da die eigenen Medien. Ich sag mal, vom Hallenwart, wo man irgendwie dann reinkommt, 2 Stunden vorher, kurz Smalltalk hält, sich mit dem unterhält, der einen nochmal auf die Schulter klopft, bis hin irgendwie zu den Trommlern, die schon früh da sind, oder zum Aufbauteam. Man sagt jedem kurz Hallo. Oder man hat irgendwie also die Verantwortung weitet sich quasi von der eigenen Mannschaft. Wenn man reist, hat man irgendwie die eigene Mannschaft und da drumherum nicht so oft. Und das weitet sich ja schon noch mal auf ein paar mehr Personen aus. Irgendwie das Gefühl, ich spiele jetzt heute nicht nur für mich oder für die Mannschaft, sondern da sind auch noch ein paar andere Menschen irgendwie betroffen, dass man da vielleicht trotzdem noch mal mit einem anderen Selbstbewusstsein oder vielleicht auch noch mit einer anderen Präsenz irgendwie sich auf dem Spielfeld bewegt, ohne dass man es vielleicht selber merkt. Also es sind ja oft auch Dinge, die sich total unterbewusst abspielen.
Ist eine ganz gute Überleitung, bevor wir dann also zum nächsten Faktor Crowd Influence kommen. Ein Tipp von mir als Lehrerin, aber auch als ehemalige Trainerin, Spielerin: HallenwärterInnen sind die wichtigsten Menschen in den Turnhallen Deutschlands.
So
Zu
ist es.
denen muss man immer nett sein, die muss man immer nett grüßen, da muss man immer zuvorkommend sein, weil die haben den Schlüssel für alles. Genau. Kommen wir mal zu dem Publikum oder alles, was Na, wie du schon gesagt hast, die Presse, die dann da ist, die Fans, das Heimkampfgericht, Hallenwart, Hallenwärtin, alle, die da also so in der Halle rumspringen, aber natürlich allen voran die Fans, die dann wirklich aktiv anfeuern. Und da hören wir jetzt nochmal in zwei, drei Soundbites rein von Tessa und von Sashi.
Of course, when you're at the game, especially thinking about our home court at Alba, we have a lot of people that come to watch our game, especially during playoffs, which are coming up now. So it's very exciting. And yeah, basically, it makes it very exciting to start the game knowing that you have these people coming to watch. And I would say you notice it the most, during warm-up, when we run out onto the court after we've had our team meeting in the locker room, the fans start drumming and cheering for us, and that's kind of the first time you really notice the amount and how loud they are. Yeah, that gets me the most excited, and I still remember the first time that it happened when we had such a big crowd, and yeah, it's I'll never forget it.
So our biggest home court advantage, I would say it's our fans. It's people who come to watch us. And I think we have a very special situation here in Berlin. We have a really big crowd coming and watching us, and it's always feel special to play at home to compare play on the road. You feel that energy right away when you come into the gym, and yeah.
Then during the game, you definitely notice the support from the fans, whether it's, a referee call that they don't agree with, that you also don't agree with, and they back you up with their support, or if it's just, a successful basket, or you get a good offensive rebound, or you get a steal, something like that. I feel like our Alba fans specifically really like those little hustle plays, and they really know the game. So they'll also support you not just for points, but for those kind of things too, and that's really cool.
Schöne Worte, die Tessa und Sashi da gefunden haben für ihre Home Crowd in der Sommerringhalle in Berlin. Man muss ja jetzt mal festhalten, dass das die größte, zahlenmäßig größte, mit Abstand größte Home Crowd ist, die wir so in der ersten Liga in Deutschland haben bei den Frauen. Ja, also die letzte Finalserie gegen Keltern. Ich kann mich erinnern, ich war auch in der Halle bei ein, zwei Spielen, vollgepackt bis auf den letzten Platz. Die Tribünen an der Seite, an der Baseline aufgebaut. Also da waren 2300, 2500 Leute in der Halle. Das kann nicht jeder Verein so von sich behaupten, so viele Leute dahinter sich zu haben. Und das ist natürlich auch, was die Lautstärke angeht, schon eine enorme Unterstützung. Tessa spricht ja davon, dass sie das total cool findet, dass die Leute auch so früh schon da sind, so weit vor dem tatsächlichen Anpfiff des Spiels und da dann schon sich freuen, wenn die reinkommen eine halbe Stunde vorher und dann so in das richtige Warm-up gehen. Das gibt einen Push, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist total cool. Was anderes ist es natürlich dann nochmal, wenn so dieses offizielle Einlaufen dann ist, das Licht geht aus, du hast einen Hallensprecher, der das irgendwie cool macht, dann ist da Musik und so weiter und vielleicht irgendwie noch eine Rauchkanone oder so eine Rauchmaschine und dann, ja, ist das so, okay, das ist der Final Countdown bis zum Spiel, jetzt geht's wirklich los, du machst dann irgendwie nochmal drei Layups und wenn dann die Fans abgehen, dann ist das natürlich auch sehr, sehr cool. Was ich noch spannend fand, ist, dass Tessa das total wertschätzt, dass nicht nur Punkte beklatscht werden oder gefeiert werden von dem Publikum in Berlin, sondern eben auch Hustle Plays, Rebounds und so weiter und so fort. Und das kann einer Mannschaft natürlich schon nochmal einen extremen Push geben. Oder was würdest du sagen, Hanna?
Ja, das sehe ich genauso. Aber das ist, glaube ich, was eigentlich in fast jeder Halle das ist, was dann am Ende auch irgendwie so eine Atmosphäre dann auch von Zuschauerseite ausmacht. Also ich glaube, es gibt wen, also wenn Stimmung ist, dann findet die natürlich auch mit dem, also mit dem Punkteerfolg statt, aber ich erlebe das schon auch, dass sozusagen Kampf und irgendwie Hustle, dass das schon die Faktoren sind, die dann auch irgendwie schon das Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans irgendwie am meisten positiv befeuern, würde ich einfach mal sagen. Also das ist, glaube ich, schon was, was eigentlich sehr klassisch ist. Aber sie haben natürlich jetzt auch eine Mannschaft, bei der das so ein bisschen auch zum Spielstil gehört und die das natürlich auch bedient. Und dann ist das, glaube ich, immer sehr, sehr dankbar. Weil das sind ja eigentlich immer so die, wenn man auch mal so in die Fans immer so reinhört, das ist ja immer der größte Kritikpunkt und auf der anderen Seite aber auch dann oft der größte Ansatz für Lob, die Einstellung, der Kampfgeist, wie man sich präsentiert, das ist manchmal viel wichtiger für die Wahrnehmung und für das Miteinander als dann tatsächlich das Endergebnis. Deshalb, ja, kann ich das nur bestätigen.
Ja, und du meintest das ja gerade auch schon mal, ne, sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel. Da hören wir dann gleich auch nochmal ein Soundbite von Tessa. Der Umgang oder das Interagieren mit den Leuten drumherum ist ja dann auch wichtig und gibt auch ungemein in beide Richtungen. Und da ist es vielleicht, also natürlich ist es für die SportlerInnen schon auch wichtig zu gewinnen, aber wenn die Mannschaft sich dann Zeit nimmt, danach auch nach einer Niederlage irgendwie noch Autogramme zu schreiben, irgendwie ein Foto zu machen, dann gibt das den Fans ja auch ungemein viel und dann kommen die halt auch das nächste Mal wieder, egal ob gewonnen wurde oder nicht. Na, und das ist schon etwas, was ich auch sehr genossen habe. Also gerade auch die 2 Jahre in Wolfenbüttel war das einfach total cool zu wissen, da ist so ein Support da. Und ja, auch in diesen 2 Jahren waren wir natürlich generell sehr erfolgreich und haben auch auswärts gewonnen, aber einfach zu wissen, dass da der Support da ist, tut einfach gut. Was unser wissenschaftlicher Artikel hier noch zutage bringt, ist ziemlich interessant. Also grundsätzlich, wenn Fans da sind, erhöht sich der Heimvorteil nochmal. Ja, also das durchaus ein Faktor, der sehr zu Buche schlägt. Aber jetzt der interessante Fakt: Bei Teams, die in Hauptstädten spielen, ist dieser Faktor nicht so hoch wie in anderen Städten. Das finde ich total crazy. Also, dass da quasi nicht so ein Platzhirschgehabe existiert, weil das wahrscheinlich so Melting Pots sind und sowieso Leute aus verschiedenen Regionen und zugezogen und so weiter zusammenkommen als in kleineren Städten.
Ja, als ich das gelesen habe, fand ich auch, also bin ich darüber gestolpert, weil man sich damit irgendwie auch nicht auseinandersetzt, ne? Also bisher jedenfalls nicht. Ich habe dann, da passiert dann natürlich automatisch im Kopf, geht man dann irgendwie so gleich so ein paar Hauptstädte durch und geht aber auch irgendwie so ein paar, ich sag mal, Nicht-Hauptstädte durch. Und ich kann mir schon so ein bisschen vorstellen, woran das liegt, ne? Also der Artikel bezieht sich ja zum Beispiel auch auf Länder wie Serbien, Kroatien, wo gerade, sage ich mal, außerhalb von Metropolen nochmal irgendwie eine ganz andere Stimmung herrscht als zum Beispiel in Großstädten. Und ich glaube schon, dass ich kann mir zumindest herleiten, was vielleicht ausschlaggebend sein könnte, ne? Also ich glaube, wenn man jetzt einfach mal nimmt jetzt mal irgendwie dieses Thema Alba außen vor, weil das ist natürlich jetzt irgendwie genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt eigentlich die ganze Zeit erzählt haben. Trotzdem glaube ich, dass es halt in Großstädten schon oft etwas anonymer ist. Das ist, gerade wenn es auch um NBA, WNBA, Euroleague und so weiter geht, dass es dann auch natürlich einen sehr starken oder hohen Anteil von einfach mal Eventpublikum gibt, was einfach kommt, weil das jetzt irgendwie spannend ist, sich mal so ein Event anzugucken und eigentlich wenig jetzt wirklich so ein reiner Hardcore-Fan ist. Und ich glaube aber auch irgendwie bezogen jetzt, sage ich mal, auf den Mikrokosmos DBBL, in dem wir uns dann ja auch bewegen, glaube ich das auch, ne? Also ich glaube schon, dass es bestimmte Orte gibt, wo einfach so ein sehr, 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 sehr harter Kern an Fans Teil der Kultur ist. Und das geht dann auch über die Halle hinaus, ne? Und da kommt man dann zu so einem Punkt, wo sozusagen auch das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans, auf der einen Seite die Fans sich als Teil des Teams, des Vereins fühlen und deswegen auch nochmal ganz anders anfeuern, mitgehen, vielleicht auch teilweise, wie du schon gesagt hast, vielleicht dann auch sehr viel emotionaler, positiv und negativ, also im Sinne von polemisch, im Sinne von vielleicht auch einfach etwas aggressiver, weil es dann irgendwie schon auch irgendwie tiefer geht, als nur in die Halle zu gehen mit Klatschpappe und sich mal ein Basketballspiel anzugucken, sondern das hat dann auch was mit Ehrgefühl zu tun, mit meinem Club, mein Team, mein Herzblut und dass dann auch sozusagen das, was an Stimmung entsteht, vielleicht nochmal sehr viel intensiver ist, als es das im größeren Umfeld der Fall ist. Und dann im Rückschluss auch eine andere Verantwortung daraus. Ne? Also wenn sozusagen ich als Spielerin oder als Team die Menschen, die in der Halle sind, kenne, die vielleicht auf der Straße sehe, das ist vielleicht mein Bäcker, mein Arzt, mein Zahnarzt und so weiter, das sind Menschen, die wir hatten den Fall in Wolfenbüttel mit einem Ehepaar, die seit vielen, vielen, vielen Jahren Fans waren und jeden Freitag vom Heimspiel in die Halle gekommen sind und nochmal ein Körbchen mit Süßigkeiten gebracht haben. Und dadurch entsteht ja auch eine totale Verantwortung für mich als Mannschaft gegenüber den Fans. Also wenn ich weiß, wer da sitzt, wenn ich weiß, das sind Menschen, denen ist das unfassbar wichtig, ob wir gewinnen oder nicht, spiele ich vielleicht anders, als wenn das einfach ein anonymes Publikum ist, was ich gar nicht kenne und wo ich weiß, die sind jetzt halt heute mal, weil heute kein Kino war und weil heute kein Konzert war und weil heute Eishockey nicht gespielt hat, gehen sie mal zum Basketball. Sondern ich glaube, dass die Beziehung und die Tiefe der Beziehung zwischen Mannschaft und Fans, glaube ich, schon vielleicht in kleineren Städten einfacher oder zu verwirklichen ist oder manchmal vielleicht stärker ist, als es das in Großstädten der Fall ist. Das wäre so ein bisschen meine Interpretation des Ganzen, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen.
Ja, also ich finde den Punkt mit dem Eventcharakter in großen Städten auch gut. Und ein zweiter Punkt für mich wäre, dass du in großen Städten ja auch viel mehr Konkurrenz hast. Das heißt, in Berlin gibt es halt nicht nur Basketball als Sportart, sondern da gibt es Eishockey, da gibt es Handball, da gibt es Volleyball, Fußball und. Und klar hast du hier mehr Einwohner, aber durch das große Angebot hast du natürlich auch, also haben wir ja auch schon mal angesprochen, du kannst irgendwie nicht als vierköpfige Familie dann dir 10 Bundesligaspiele im Monat reinziehen, weil mittlerweile kostet das halt irgendwie sonst wie viel Geld. Ich sag mal, beim Frauenbasketball ist es wahrscheinlich noch am erschwinglichsten von allen, aber wenn ich mir so ein Alba-Herrenspiel angucken möchte, dann lasse ich da ganz schön federn als vierköpfige Familie oder ein Handballspiel oder Volleyballspiel oder was auch immer, ne? Und dann werden da vielleicht die Prioritäten gesetzt. Aber ich muss schon sagen, dass ich finde, dass die Alba Frauen jetzt nach ihrem Aufstieg und in der ersten Saison in der ersten Liga das schon sehr gut hinbekommen haben. Aber auch da ist es natürlich einfacher, weil du hast halt super viele Grundschulen, wo du hingehen kannst und sagen kannst, hey, hier sind Freikarten. Du hast super viele Vereine, die auch Mädchenmannschaften haben, wo du hingehen kannst und sagst, bring deine Mannschaft mit, ihr kriegt Freikarten, macht erstmal die Halle voll. Und wenn du dann die Leute mit einer coolen Mannschaft, mit irgendwie Spielerinnen, die danach noch Autogramme geben, die vielleicht in irgendwelche Camps von den Vereinen gehen, die Fotos machen und so weiter und so fort und natürlich sportlichem Erfolg anfixt, kommen die ja auch ohne die Freikarten wieder. Ja, also es hat so ein bisschen Für und Wider oder Sachen, die in Großstädten einfacher sind, aber eben auch ein bisschen schwieriger sind. Und ich fand den Fakt irgendwie so ein bisschen, also ich fand ihn witzig und ich fand ihn total interessant und ich kann schon auch das verstehen, dass man sagt, hey, wir sind unsere kleine eingeschweißte Community und so wir gegen den Rest der Welt. Hier darf niemand hinkommen und irgendwie unser Spiel klauen. Das ist, glaube ich, in größeren Städten, ja, wie ich schon zu Eingang gesagt habe, irgendwie so ein bisschen aufgeweicht, weil eben viele Leute auch woanders, von woanders kommen und hier zugezogen sind und das so ein bisschen multikultureller ist. Nicht so extrem wie in kleineren Städten. Genau. Du hattest ja schon die Balkanregion angesprochen. Also in Bosnien-Herzegowina ist der Heimvorteil bei 72%, also in fast 73% sogar der Fälle, gewinnt die Heimmannschaft. Und das finde ich schon, also das ist schon eine Statistik oder eine Zahl. Also da hätte ich ja eigentlich gar keine Lust mehr auf Auswärtsspiele. Ich
Oder?
weiß so, ja gut, ich habe eigentlich nur ein Viertel Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Vielleicht ist es auch extra Ansporn, wenn man diese Statistik dann kennt, aber genau, also da in diesen Regionen sehr viel Nationalstolz und dann eben wahrscheinlich auch in diesen Städten oder mit diesen Clubs, ja, viel Tradition, viel Stolz und dann Atmosphären. Ich meine, man kennt ja irgendwie Bilder von den Derbys in Griechenland oder auch in Belgrad. Also gibt schon auch einen Grund, warum beim Griechen-Derby nur die Heimfans in der Halle sein dürfen. Also wir halten fest, Fans haben einen enormen Einfluss auf, ja, die Resultate von Spielen und dann eben auch auf die Performance von den Mannschaften. Wir haben da jetzt noch mal zwei, drei Soundbites von Tessa und Sashi.
But overall, ALBA home games are very special, and we always look forward to them, and it never really gets old. We're always thinking it's a very special feeling, and we don't take it for granted.
And also, one situation has come in my mind is the final series against Keltern. And we knew that last season to win against them in the last season of the game was so important and try to bring the final series back home and start with our home court advantage. And it was big difference for us playing home and playing in Keltern. And when the series got tied 2-2, I knew, like, bringing it home, bringing it back in Berlin, it is going to be, like, I wouldn't say I was sure we're going to win, but I knew. Playing home, playing in front of the full gym, I think over 3,000 people came to watch us. I said, this is going to help us enormously. I know we're going to give it all. I know the defense is going to give us energy. I knew that it will be really hard for us to lose this game, but yeah, and I think this is pretty much how the game went. So I think it's very important, and it's very, like, it's a big part of basketball, is, like you say, having a home court advantage. But I think the fans and the people who come watch you and the energy they give you, this is the biggest difference.
And of course, with all these people coming and watching, you also, like you mentioned, have some pressure. And after games where you don't play well, where the team doesn't perform well, even where we lose, it's really hard. And you feel really bad for giving a poor performance. The fans were still so supportive, even though we had, you know, really not performed well, and we were very disappointed, but they were so supportive, and it felt really good. And I was like, wow, they're still, you know, giving us high fives and saying good game and everything, especially winning last year. I would say the fans also have higher expectations, and you know, they like to see us play well, just like we like to play well, and that pressure definitely is there, and it is definitely increased.
Ich sag mal, wir hätten Sashi jetzt auch an den Kopf knallen können. Heimvorteil, letztes Jahr in der Finalserie wusstest du, Spiel 5, wir fahren nach Hause, wir gewinnen das Ding. Warum hat das jetzt dieses Jahr im Pokal nicht so gut geklappt? Aber das ist vielleicht nochmal eine Frage für eine spätere Folge. Also, sie hat es ja selbst gesagt. Sie wollte nicht sagen, sie wusste zu 100%, dass sie das Spiel gewinnen und die Meisterschaft dann gewinnen. Aber sie war sich sehr, sehr sicher, oder sie hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl. Sie haben sich über die Saison erarbeitet, dass sie das Heimrecht haben. Dann eben bei so einem entscheidenden fünften Spiel. Und dann fährst du nach Hause und weißt, ey, in den ersten zwei Spielen waren so viele Leute da, das hat uns so viel gegeben, das hat uns so viel gepusht. Man sieht auch den extremen Unterschied dann zu den Auswärtsspielen vielleicht, und fährt dann nach Hause und sagt, okay, das ist schon mal was, das gibt unserer Mannschaft Selbstbewusstsein, das ist echt ein richtig guter Rückhalt für uns. Und das ist natürlich jetzt mal aus Coaching-Sicht und deiner Sicht, ist das was, wo du dann auch beruhigter, nicht nur weil du in deinem eigenen Bett schläfst, aber beruhigter schlafen kannst, wenn du so ein Spiel zu Hause spielst?
Ja, hundertprozentig. Also würde ich jetzt einfach hundertprozentig immer teilen. Ich glaube, es gibt auch nichts Schöneres als zu Hause eine Meisterschaft zu gewinnen. Gerade bei solchen Do-or-Die-Spielen, beziehungsweise Spielen, wo es dann wirklich auch um Titel geht, dann zu wissen, zu Hause mit den eigenen Fans, also ich glaube, unabhängig von dem Heimvorteil, das ist immer ein Plus für alle Menschen, weil es einfach nochmal ein ganz besonderer Ansporn ist. Und aber da gehen wir vielleicht auch noch kurz drauf ein, das haben wir bisher noch gar nicht näher thematisiert, aber natürlich auch unabhängig von diesen ganzen emotionalen Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen, natürlich einfach wirklich auch das Thema Reisen, Schlafen, eigene Routine, was passiert vorm Spiel. Das sind, glaube ich, Faktoren, die man einfach auch nicht außen vor lassen kann und die gerade auch in so einer semi-professionellen Liga wie in der DBBL, glaube ich, auch noch mal deutlich mehr Einfluss haben als jetzt, ich sag, also semi-professionell. Ich sage erstmal alles, was irgendwie außerhalb von NBA und selbst Euroleague, keine Ahnung, ne, aber wenn man jetzt nicht Charter fliegt und nicht irgendwie 3 Nächte vorher da ist und nicht irgendwie in 5-Sterne-Hotels oder irgendwelchen Regenerationskammern direkt im Flugzeug nach dem Spiel fliegt. Ich glaube, immer wenn man reisen muss und man hat Bedingungen, die nicht hundertprozentig dem eigenen Bett entsprechen und Fahrzeiten, Zugzeiten, was auch immer, was dazu kommt, da gibt es, glaube ich, ganz viel auch wirklich rein physische Faktoren, die natürlich auch noch mal, glaube ich schon, dass das Ganze auch noch mal positiv oder negativ beeinflussen können.
Ja, absolut. Kommen wir gleich später auch nochmal drauf zu sprechen. Da gibt es ein paar interessante Punkte in der NBA. Ein interessanter Punkt aus der NBA ist auch, dass in diesen entscheidenden Spielen, da haben wir gerade den Soundbite von Sashi gehört, ist es in der NBA zum Beispiel gar nicht wichtig, wo das Spiel stattfindet. Also da gibt, also in diesen entscheidenden Spielen, wenn so eine Serie, ja, am Schneidepunkt ist, also Game 7, ja, dann immer in den Playoffs in der NBA, ist es egal, wo das Spiel stattfindet. Also das ist eigentlich fast 50-50 die Statistik, wie das Spiel ausgehen wird. Das fand ich auch ziemlich interessant. Und eher entscheidend ist also die Form oder die Tendenz der Ausgang der letzten Spiele für das noch anstehende Spiel. Also keine Ahnung, ich lag 3-1 zurück, ich habe zum 3-3 ausgeglichen und ich spiele auswärts. Dann habe ich wahrscheinlich doch die höhere Chance, das Spiel zu gewinnen, weil ich eben den Aufwärtstrend auf meiner Seite habe und es gar nicht so wichtig ist, wo ich dann spiele, sondern einfach nur das Momentum ist auf meiner Seite. Wir haben gut performt, wir konnten unseren Gameplan irgendwie durchkriegen, unsere wichtigen Spieler und auch unsere Bankspieler haben gut performt und dann gewinnen wir das entscheidende Spiel auch auswärts. Ja, also das so eine Sache aus der NBA, die wir hier aus unserem wissenschaftlichen Artikel als Statistik haben. Jetzt vielleicht nochmal, ich möchte es nicht negative Seite nennen, aber so ein bisschen schon die andere Seite der Medaille. Ne? Man hat viele Fans, die einen unterstützen und man möchte ja irgendwie auch für die performen. Also natürlich zuallererst einmal für sich selbst und auch für die Mannschaft, aber dann kommt ja mit den vielen Fans und mit einer gut laufenden Saison vielleicht auch ein bisschen Druck auf, ja, dass vielleicht so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, dass das eventuell auch negativen Einfluss auf dich haben kann, wenn man dann irgendwie sieht, oh Gott, jetzt sind hier auf einmal 2500 Leute und das ist das entscheidende Spiel und die gehen alle enttäuscht nach Hause, wenn wir jetzt nicht gewinnen. Das ist ja sicherlich etwas, was man enttabuisieren muss. Das haben wir auch schon öfter gesagt, auch in der Folge mit Lea Mersch, ja, also auch Mentaltraining, das Arbeiten mit PsychologInnen sollte normalisiert werden und ist sicherlich etwas, was man in dieser Hinsicht auch einfach thematisieren muss, dann innerhalb der Mannschaft oder mit einzelnen SpielerInnen den Umgang mit Druck, den man dann vielleicht verspürt. Hast du jemals Druck verspürt in solchen Situationen, Hanna?
Also ich glaube, in solchen entscheidenden Spielen nicht. Ich muss allerdings auch sagen, ich war wirklich selten in Spielen, wo man viel zu verlieren hatte. Ich glaube, daran lag das so ein bisschen, weil es eigentlich, also es gab eigentlich immer sozusagen aus unserer Perspektive, gab es eigentlich immer nur, konnte man immer nur gewinnen, weil man irgendwie oft in Underdog-Situationen war, weil man oft um Titel gespielt hat, um irgendwie weiterkommen in den Playoffs. Ich war zum Beispiel in meinem ganzen Leben nie in einer Abstiegssituation. Also ich glaube, dass man da schon Druck verspürt, aber ich habe das einfach nicht, ich kannte das nicht. Ich hatte das große Glück, dass ich irgendwie immer in einem relativ nachhaltigen Programm war, wo ich es auch nicht vermurksen konnte, weil vorher schon zu viel gut gelaufen ist, bevor ich da war. Das heißt, ich kenne die Situation nicht, war da nie drin. Ich glaube, da kann man schon Druck verspüren, hätte ich wahrscheinlich auch. Es gab auf jeden Fall Situationen, das war aber unabhängig jetzt von großen Titeln oder von Heimvorteil oder nicht. Also es gab schon Situationen in meinem Leben, und zumindest eine Saison, an die ich mich erinnern kann, wo man schon einfach Druck verspürt hat, weil da auch dann die Mannschaft 2, 3, 4 Spiele nicht performt hat und man echt an so einem existenziellen Wendepunkt dann war. Aber nicht im Zusammenhang mit Heimspielen und auch nicht im Zusammenhang mit irgendwie entscheidenden Spielen innerhalb der Saison.
Ja, ich finde eigentlich, also ich habe zum Glück sowas auch nie verspürt, irgendwie Druck und dann blöde Gedanken gehabt und konnte dann nicht performen. Für mich war das, ja, soweit ich mich erinnern kann, eigentlich auch immer beflügelt und mich hat das bestärkt und ich fand das cool und ich konnte in diesen Situationen auch ganz gut performen. Na, also ich möchte jetzt gar nicht irgendwie wegnehmen von SpielerInnen, die das fühlen, ja, wie gerade schon gesagt, also das sollte dann enttabuisiert werden und das darf angesprochen werden und da gibt es Menschen, die einem Techniken an die Hand geben können, um damit besser umzugehen. Ja, ein letzter cooler Soundbite, den wir jetzt noch haben, ist von Tessa. Die spricht so ein bisschen darüber, dass sie, und das hatten wir auch schon angesprochen, den Austausch nach dem Spiel in ihrem Soundbite, vor allem mit den jungen Fans, mit jungen Mädchen, die selber Basketball spielen, auch total schätzt und total cool findet. Und da hören wir jetzt auch mal rein.
Another part of the home court advantage that's really cool is just like seeing all of the young kids in the crowd. A lot of young girls come to almost every game, and after the game, we get to talk to them. And I always, ask them if they play basketball, what club they play at. There's so many clubs in Berlin, so I'm always really interested which clubs are coming to our games. Yeah, so that's just really cool and really special. And that's kind of something that you notice after the game a lot.
Genau, Tessa, also als fleißige Autogrammgeberin nach den Alba-Spielen immer am Start und auch interessiert irgendwie, wo die Mädels spielen, wo die herkommen, ob sie wiederkommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ja einer Fankultur absolut zugutekommt. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich meine. Dann dem kleinen Mädchen ist es in dem Moment komplett egal, ob Alba Berlin gewonnen hat oder verloren hat. Die ist das glücklichste Mädchen der Welt, weil ihre Lieblingsspielerin Tessa Stamberger ihr ein Autogramm gegeben hat, sie irgendwie noch gefragt hat, bei welchem Verein sie spielt. Und dieses Mädchen wird zu ihren Eltern gehen und sagen, beim nächsten Spiel möchte ich wieder zugucken. Und die Eltern werden hoffentlich den Wunsch des Kindes erhören und wieder mit dem Kind dahin gehen. Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache und ja, coole weibliche Vorbilder für Mädchen, die auch Basketball spielen, sind extrem wichtig, um einfach unsere Sportart ja auch voranzubringen.
Und auch dann wieder dieser Punkt, vielleicht dann auch in dem Fall tatsächlich auch verantwortlich wieder fühlen, ne? Also, was wir ja vorher auch schon kurz drüber gesprochen hatten, vor diesem Einspieler jetzt von Tessa, dass man natürlich dann, wenn man das eigene Publikum kennt, weil man weiß, die Leute kommen auch, um einen zu sehen, genau, um die eigene Mannschaft zu sehen, das sind vielleicht auch gerade Kinder, die selber Basketball spielen, junge Mädchen, dass man dann irgendwie auch das Verantwortungsgefühl mitbringt, dass man sagt, dann, boah, dann haben die es auch verdient, dass man sich zumindest anstrengt, dass man kämpft, dass man irgendwie abliefert, dass sich da dann auch wieder sozusagen dieser Punkt anschließt. Man hat vielleicht auch, geht mit einem anderen Bewusstsein für die eigene Performance auch in Heimspiele rein, als man das vielleicht auswärts tun würde, automatisch oder unterbewusst.
Kommen wir mal zu dem Punkt, den du, glaube ich, schon am häufigsten angesprochen hast. Der Faktor heißt Müdigkeit und Schlaf. Und wir nehmen da mal so ein bisschen rein noch Travel Logistics, Travel Distance. Und hier hören wir zuerst mal in einen Soundbite von Tessa rein.
First of all, home court advantage also means that usually you get to sleep in your own home, in your own bed, have the day before the game at home, your normal routine, and that also brings a level of comfort before the game.
Also, zu Hause schläft es sich am besten. Ja oder nein?
Es kommt auf dein Zuhause an. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja. Ja, genau. Wenn man halt nicht irgendwie auf einer Isomatte in einem unfertigen Zimmer schläft und auf der Gegenseite Fünf-Sterne-Hotel, dann würde ich erstmal dieser Aussage zustimmen.
Ja, also ich stimme da auch zu. Ich glaube, mir geht es jetzt weniger um die Schlafmöglichkeit, nenne ich es einfach mal. Vielleicht hat man ja kein Bett, du hast gerade von der Isomatte gesprochen, aber also für mich geht es da absolut um Routine.
Ja.
Ja, irgendwie, ich habe dann am Tag vorher oder am gleichen Tag, wie du schon gesagt hast, nicht irgendwie noch die Stunden im Bus. Ich kann irgendwie abends so ins Bett gehen, wie ich es möchte. Ich kann mir mein Lieblingsessen zu Hause machen oder bestellen oder mir kochen lassen von Mama, Papa, Freund, Freundin und so weiter und so fort. Ich habe so meinen Ablauf, genauso am Morgen vorm Spiel. Und das spielt natürlich einfach mit rein. Und dann auch über eine lange Saison hinweg ist es, glaube ich, etwas, was sich so ein bisschen ansammelt. Wir hatten ja auch schon öfter mal gesagt, so, ey, die Zeit vor Weihnachten, so die 3, 4 Spiele vor Weihnachten, fand ich immer die
Horror.
schlimmsten
Horror.
Spiele. Du
Ja.
bist irgendwie schon seit August aufeinander. Du kannst dich dann langsam nicht mehr sehen. Es ist irgendwie dunkel, es ist kalt, es ist nass. Du hast irgendwie gar keine Zeit, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, die Vorweihnachtszeit zu genießen. Du planst irgendwie schon, okay, das letzte Spiel ist am 20.12. Das ist ja noch ein gutes Beispiel. Also wir haben ja teilweise in der ersten Liga in Deutschland jetzt Spiele am 22., 23., 12. So, du planst irgendwie schon, okay, wie komme ich dann noch schnellstmöglich nach Hause? Ja, also das sind die schlimmsten Spiele. Und je länger so eine Saison, desto mehr akkumuliert sich dieses Gefühl auch, oder also desto stärker wird dieses, oh, und jetzt nochmal einen Auswärtstrip, und irgendwie der weiteste Auswärtstrip ist das letzte Spiel der Saison. Deswegen stimme ich Tessa absolut zu. Also, das ist echt viel wert. Was ich interessant finde, zu viel Ausgeruhtheit kann sich wiederum auch negativ auf die Performance auswirken. Also, wenn man das irgendwie hat, keine Ahnung, man hat so ein Nationalmannschaftsfenster, einige sind weg, ja, und sind eigentlich schon komplett drüber über dem Anschlag. Und andere haben dann vielleicht Pause und haben dann so 1,5, 2 Wochen kein Teamtraining, vielleicht nur Individualtraining, und müssen dann aber wieder in den Alltag zurück. Das kann auch sich negativ auswirken. Aber ansonsten absolut unterstrichen von den Studien, dass Schlaf einen enormen Einfluss hat auf die Performance. Und dann eben in Verbindung mit Homecourt Advantage sich dann auch sehr positiv auswirken kann. Wenn wir dann jetzt mal direkt übergehen in diese Travel Logistics oder auch die reinen Distanzen, die wir haben, muss man natürlich unterscheiden. Also ich sag mal, die erste DBBL ist sehr weit entfernt von Reisedistanzen der NBA. Ja, also hier in Deutschland haben wir keine Zeitzonen zu überbrücken, wenn wir da reisen, aber trotzdem, so wie gereist wird, und teilweise wird das in Minibussen, teilweise mit der Bahn, teilweise in großen Bussen. Ich glaube, in den seltensten Fällen fliegen Mannschaften der ersten DBBL zu Auswärtsspielen. Aber da geht es natürlich auch so ein bisschen um
Ich hoffe
Komfort.
nicht.
Fliegen?
Ja, also innerdeutsche Fliege für Distanzen, die man irgendwie gut in Bus zurücklegen kann. Fände ich jetzt wahrscheinlich aus Nachhaltigkeitsgründen auch ein bisschen sehr extrem.
Ja, okay, du kommst jetzt wieder mit dem Nachhaltigkeitsthema. Ich komme halt mit dem Komfortthema. Ich war ja auch lange Spielerin. Das kannst du vielleicht nicht so nachvollziehen. Aber ja, also ich weiß, dass Alba Berlin, glaube ich, einmal nach St. Louis oder so geflogen ist. Aber that's it.
Aha.
Ja, da kann ich mich ziemlich gut dran erinnern, dass sie da mal geflogen sind. Aber
Ja, gut,
sonst
das ist auch eine
reisen die ja
lange
mit der
Distanz.
Bahn.
Ja, aber das ist zum Beispiel für mich, wenn wir jetzt irgendwie wenn wir jetzt mal wieder in uns sozusagen in diesem Ökosystem erste Liga bewegen und das mal bewerten. Also ich glaube, das ist einer der größten Faktoren, wenn ich ehrlich bin, was diesen Faktor Homecourt Advantage positiv oder negativ beeinflussen kann. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil es einfach, also kann sein, dass ich auch in den letzten 3, 4 Jahren, seit ich raus bin, da viel getan hat. Das würde ich mir wünschen, aber ich glaube, ganz viele Dinge kann man auch einfach gar nicht so stark beeinflussen. Das ist dann auch überhaupt gar kein Vorwurf. Aber die Reisemodalitäten und der Reisekomfort zu Auswärtsspielen ist für Spielerinnen schon echt grenzwertig dafür, dass sie am Ende dann Top-Leistungen bringen müssen. Ja, also ich kann mich erinnern, ich hatte das große Glück, zum Beispiel in den letzten Jahren in Freiburg, wir sind immer mit einem Reisebus gefahren. Dafür haben wir aber oft die Übernachtung hergegeben. Also ich wüsste zum Beispiel auch gar nicht, was ich besser finde. Ne? Also ich habe dann zwischenzeitlich auch mal gedacht, das wäre eigentlich wahrscheinlich besser, mit Minibussen zu fahren. Also wenn wir jetzt irgendwie aus ökonomischen Gesichtspunkten, es gibt dann irgendwie entweder oder und entschläft dann aber im Hotel oder man
Aber
nimmt halt einen
schläft man
Reisebus, schläft
davor
im
oder schläft
eigenen
man
Bett.
danach? Das ist ja auch, also manche, ne, Teams übernachten dann vor dem Spiel, manche übernachten danach, weil sie dann schon wieder an die Recovery denken. Also ich glaube, da gibt es auch aufgrund der Tatsache, dass man halt mindestens 12 Spielerinnen im Kader hat, wahrscheinlich ja sogar mehr, also oder in manchen Fällen auch mehr, findet man da wahrscheinlich nicht die eine Lösung, die alle zufriedenstellt.
Nee.
Und dann ist das vielleicht auch nicht die Lösung, die sich der Verein leisten kann. Ja, das
Genau, das
kommt
sind
ja auch
halt oft
dazu.
total, genau, das sind halt oft die, genau die Themen. Ne? Man ist ja auch, manchmal sind es ja auch Faktoren, die man gar nicht beeinflussen kann. Ne? Es liegt dann einfach daran, dass eben nicht 12 Spielerinnen Profis sind. Das heißt, es gibt dann auch Spielerinnen, die am Montag wieder in die Uni müssen oder die am Freitag nicht um 9 losfahren können, weil sie noch in der Schule sind oder weil sie noch arbeiten. Das sind halt all diese Faktoren. Aber alleine die Tatsache, dass man, egal wie man jetzt reist, ne? Aber ich sag mal so klassischer Reisetag, dann reist in einem Reisebus, spielst am gleichen Tag, also reist nicht irgendwie einen Tag vorher an. Das heißt, wenn du Glück hast, fährst du irgendwie 7:30 Uhr los, bist dann vielleicht 4, 5 Stunden, 5,5 Stunden, 6 Stunden im Reisebus. Und wenn man dann das schon öfter mitgemacht hat, das ist dann ja nicht so, dass die Spielerinnen dann dort gehen, stehen oder sitzen, sondern es ist dann ja meistens so, dass auf zwei, sozusagen zwei nebeneinander liegende Plätze und dann fährt man früh los und dann ist immer sozusagen eine Sitzreihe dann pro Spielerin mit den gegenüberliegenden zwei Plätzen und dann nehmen die sich eine Bettdecke mit oder eine Kuscheldecke und dann schlafen die ja dann auch meistens irgendwie 4, 5 Stunden. Aber wenn man schon mal 4, 5 Stunden über zwei Sitzreihen hinweg in einem Reisebus geschlafen hat, selbst wenn man irgendwie 20, 22, 23, 24 ist, steht man dann irgendwie nach 5 Stunden auf und alle Knochen tun irgendwie weh und alle Muskeln sind verkürzt und man hat sich irgendwie komplett verlegen und ist einfach nur, als fühlt sich, als ob man irgendwie unter den Lastwagen geraten ist. Und dann gehst du vielleicht nochmal eine halbe Stunde spazieren und musst dann irgendwie ein Spiel spielen. Und dann kommt ja noch dazu, dass zu Auswärtsspielen oft der halbe Staff gar nicht mit dabei ist. Ne? Das finde ich auch nochmal irgendwie so einen extremen Faktor. Also es gibt ja selbst in der DBBL, also in der ersten Liga in Deutschland, wenn man das mal vergleicht, wenn man sich mal anguckt, wie die Spielerbank bei einem Heimspiel aussieht, wer dann da alles sitzt. Ne, man hat dann irgendwie mindestens irgendwie einen Headcoach, man hat nochmal Co-Trainer, man hat Physiotherapeut, man hat vielleicht einen Arzt, man hat mal irgendwie Teambetreuer. Und das gleiche Team spielt dann eine Woche später auswärts und dann ist nur noch der Headcoach dabei und alle anderen sind zu Hause, weil sie was anderes zu tun haben, weil sie es nicht hauptberuflich machen, weil sie keine Zeit haben, weil die Reisekosten zu teuer sind. Das heißt, das finde ich auch so ein Extremfaktor, dass du halt oft eine ganz andere Betreuung von Trainerstab und Staff hast, Medical Staff bei einem Heimspiel als beim Auswärtsspielen. Das sind alles so Faktoren, wo ich sagen würde, boah, in so einer halbprofessionellen Liga ist Reisen schon ein echter Nachteil für eine Mannschaft.
Also ich kann nur sagen, spätestens ein paar Jahre nach Beendigung der aktiven Karriere tun die Knochen von diesen Reisen weh, wie ich am eigenen Leib jetzt erfahre. Aber gut, ich möchte hier nicht mein Leid klagen. Für die NBA, und das ist sehr weit weg, das halten wir immer wieder fest von dem, was wir hier in Deutschland haben, hält die Studie fest, dass die Reisebedingungen schon komfortabler geworden sind, schneller sind. Ne? Also viele NBA-Teams haben auch einfach so ein Privatjet. Ich weiß nicht, die Dallas Mavericks haben da irgendwie noch so eine Eiskammer mit drin und haben da irgendwie den krassesten Jet dahingestellt bekommen von Mark Cuban, den man sich überhaupt vorstellen kann für so eine Sportmannschaft.
Es gibt einen richtig krassen Jet von Nike. Und den gibt es, ich glaube, den gibt es irgendwie nur 2 oder 3 Mal und den haben auch nur Football-Teams. Muss man mal googeln, das ist so ein richtig krasses Ding mit irgendwie Recovery-Kammer und Physio-Bereichen und so weiter. Das ist wirklich so ein Recovery-Jet für nach dem Spiel. Kurzer Exkurs, Jenny. Ich kann's
Ja,
weitermachen.
also ich sag mal, aber da gibt es wahrscheinlich ein Team, muss ja jetzt auch nicht der Coaching-Staff sein, aber gibt es wahrscheinlich ein Team innerhalb dieser Franchise oder dieses Clubs, die gesagt haben, wie können wir optimieren? Wir müssen unsere Recovery optimieren. Wir haben lange Reisewege. Wir müssen da rein investieren, dass das natürlich jetzt over the top ist und in einer ganz anderen Milchstraße als das, was wir hier in der ersten DBBL haben. Wissen wir auch, aber das ist halt Erkennen von Platz nach oben. Ja, und das sind ja schon absolute Top-AthletInnen, wenn wir da irgendwie von den Top-Ligen in den USA sprechen, also NBA oder NFL oder NHL, was auch immer. Und die dann halt sagen, das sind aber die letzten 3%, die uns vielleicht noch fehlen, und dann investieren wir das Geld da rein. Ja, in Deutschland, in der DBBL wäre es vielleicht, wir fahren nicht mit kleinen Neunsitzern, wo der Coach und der Assistant Coach die Auswärtsfahrten noch als FahrerInnen bestreiten müssen, sondern wir nehmen einen Reisebus und es gibt zwei, drei Fahrer und wir fahren halt durch und alle können sich da irgendwie auf so einen Doppelsitz und zumindest so tun oder versuchen, entspannt da anzukommen oder entspannt zurückzukommen. Ein anderer Faktor, ich hatte es gerade schon mal erwähnt, Zeitzonen haben wir ja jetzt hier in Deutschland nicht zu überwinden, aber in den USA ja schon. Und auch wenn wir von der Euroleague sprechen, wenn man dann irgendwie nach Russland muss oder wohin auch immer, gibt es Zeitzonen, die man überwinden muss, wohl oder übel. Und da gibt es Statistiken, dass wenn man gen Osten reist, also wenn man quasi Zeit verliert, dann ist der Jetlag wohl größer und die negative Auswirkung auf die sportliche Performance größer, als wenn man in den Westen reist, also wenn man Zeit gewinnt. Ja, weil wenn, ich sag mal, der Rhythmus komplett aus den Fugen gerät, und da, das haben wir noch gar nicht angesprochen, das Reisen und dann auch über Zeitzonen hinweg ist natürlich einfach auch ein extremes Risiko. Ja, also man verliert dann irgendwie Stunden. Das wirkt sich natürlich wieder auf den Schlaf auf. Das Verletzungsrisiko ist höher und. Aber das fand ich war auch noch ein ziemlich interessanter Faktor oder Fakt. Also alles in den Osten ist schlimmer als alles in den Westen zu reisen.
Das darf man nicht so laut sagen hier. In dieser. Aber was ich zum Beispiel, wo du es gerade sagst, ich finde es echt auch mal spannend herauszufinden, ob es Studien gibt darüber, ob man sich häufiger verletzt bei Auswärtsspielen als bei Heimspielen.
Wäre interessant. Vielleicht
Würde dann
findet
ja
man
auch so
einen
in die
Artikel.
gleiche Kerbe schlagen, so ein bisschen. Ne?
Absolut. Also hier steht ja, ne, also das Reisen zwischen Zeitzonen erhöht das Verletzungsrisiko, verringert die Performance und stört also grundsätzlich einfach den Rhythmus der AthletInnen. Und das wirkt sich natürlich dann einfach aus. Ja, um dieses ganze Thema Home Environment, Travel Logistics abzuschließen, haben wir noch ein Soundbite von Sashi. Und dann gehen wir in unsere letzten zwei großen Punkte.
I would say it's of course the home environment, whatever you don't have to travel anywhere, whatever you sleep at home, you wake up, you're in an environment which is like friendly and you're very comfortable with. I think it's also gives the players and everyone a little bit more comfort going to the game knowing, okay, I'm here, I'm home, I don't have to be, we don't have to be on the road, we don't have to sleep in a hotel room. And everyone is feeling a little bit more comfortable and a little bit more relaxed that they have their families, they have their partners or whoever they have coming there and being there with them other than being somewhere in a hotel. And this is sometimes also make a difference, when the way how you play home games and how you play away games.
Gut, Hanna, dann kommen wir mal zu unserer vorletzten größeren Kategorie. Es ist jetzt gar nicht so in die Schiene, wir reden noch von Faktoren einzuordnen, sondern eher so ein bisschen was Generelles. Du hattest ja gerade, oder was heißt gerade, du hattest ja vorhin schon mal erwähnt, dass du schon sagen würdest, dass auch in der ersten DBBL hier in Deutschland relativ deutlich einen Heimvorteil zu erkennen ist, wenn man sich jetzt die Statistiken angucken würde, wer gewinnt, die Heim- oder die Auswärtsmannschaft. Nicht, dass wir das getan hätten, aber unser Artikel, den wir benutzt haben als Basis für diese Folge, besagt, dass ein Heimvorteil eher in niedrigeren Ligen existiert im Vergleich zu höheren Ligen. Ich muss ja immer mindestens eine ketzerische Frage stellen pro Folge. Diese wäre für die heutige Folge. Heißt es dann also, dass die erste DBBL eine nicht so gute Liga ist, wenn wir da ganz klar einen Heimvorteil erkennen können für die Heimmannschaften?
Ja, also ich wüsste jetzt nicht, würde ich jetzt nicht, ob ich sagen würde, das ist eine keine hochwertige Liga, aber wenn man das jetzt mal im Vergleich zieht zu den Ligen, die in der Studie untersucht worden sind, Euroleague, NBA, WNBA, spanische Liga, Herren, dann kann man, glaube ich, ohne dass man sich da einen Zacken aus der Krone bricht, sagen, dass wir mit der ersten Liga davon weit entfernt sind. Und ich glaube schon, weil wir vorhin ja gesagt haben, es ja auch noch relativ viele Faktoren, sage ich mal, strukturelle Faktoren gibt, wo wir eben auch gerade drüber gesprochen haben, die schon, glaube ich, einen sehr negativen Einfluss auf die Performance bei Auswärtsspielen nehmen. Und das ist, glaube ich, auch der Hintergrund dieser Aussage. Oder wir hatten ja vorhin auch über Regionalliga gesprochen, wo es noch extremer ist, weil du in jeder Halle irgendwie noch nicht mal oder weil es keine Uniformität zwischen Korbanlagen gibt, zwischen Bodenbelägen. Gut, das gibt es in der ersten Liga auch oft nicht, aber du hast, je höher die Liga kommt oder je höher man sich bewegt nach oben, desto mehr Uniformität hat man, glaube ich, in Bodenbelägen, Korbsanlagen, Mindestanforderungen in der Halle. Und ich glaube, dass all diese Faktoren eine Rolle spielen. Und man hat dann teilweise, je niedriger die Liga ist, dann fährt man teilweise mit einem Privat-PKW und da sitzen irgendwie fünf Spielerinnen, die teilweise selber fahren. Also ich glaube schon, dass man je weiter unten man ansetzt, desto größer ist der Einfluss, glaube ich, dann schon.
Ja, genau. Du sprichst genau das an, was die Studien letzten Endes auch hergeben. Also je höher das Level des Wettbewerbes oder des Wettkampfes ja letzten Endes auch, desto mehr minimalisiert sich wirklich dieser Heimvorteil. Ja, und das liegt genau an den Sachen, die du gesagt hast. Ne? Also bei, sag ich mal, professionellen Ligen steht ja auch ein Team hinter der Liga, da ist irgendwie eine Struktur dahinter, die das Ganze organisiert. Wir hatten ja auch schon eine Folge, in der wir mit Doro Richter besprochen haben, wie jetzt auch die erste DBBL versucht, diese Sachen anzugleichen, ja, also Standards zu setzen für alle Teams, die sie einhalten müssen, was die Korbanlagen angeht, was den Boden angeht, was die. Gut, ob jetzt irgendwie die LED-Banden am Rand jetzt einen Einfluss auf den Heimvorteil haben oder ob es der handbemalte Pappbanner ist, das wage ich zu bezweifeln, aber einfach, dass man da sagt, es gibt Standards, die Hallen gleichen sich mehr als in der Berliner Landesliga, ja, wo dann teilweise Wand gleich aus ist. Das ist natürlich in professionelleren Ligen ein ganz anderer Standard und da hat man ähnlichere Bedingungen, die man vorfindet in den verschiedenen Hallen. Und ein wichtiger Faktor, den fand ich auch noch ganz interessant. Du kannst natürlich als Liga bestimmen, wie viel Pause ist zwischen den Spielen. Ja, du entscheidest über den Spielplan und du hast auch mehr Kontrolle über die SchiedsrichterInnen. Du nickst, schüttelst den Kopf gleichzeitig. Also ich finde schon, dass in höheren, professionelleren Ligen natürlich auch ein anderes Niveau an SchiedsrichterInnen, die die Spiele pfeift und ja auch andere Maßstäbe angesetzt werden, um überhaupt erstmal in dieser Liga pfeifen zu dürfen.
Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Sorry, das habe ich falsch verstanden, weil ich
Das ist dann
spreche
auch
ja aus
mal.
der eigenen Perspektive jetzt heraus, wie viel Einfluss wir tatsächlich dann, oder genau, die Schiedsrichteransetzungen, aber das ist schon klar, dass du setzt natürlich die Maßstäbe für das Niveau der Schiedsrichter.
Dass man dann, vor allem wenn man verliert, man dann vielleicht auch mal auf die SchiedsrichterInnen schimpft, das bleibt ja nicht aus, ja, oder dass die auch mal einen schlechten Tag haben oder ihnen andere Sachen durch den Kopf gehen, das ist menschlich, aber ich sag mal, die Standards, die man setzt oder die
Total.
Vorleistung, die erbracht werden muss, um in dieser Liga pfeifen zu können, die sind natürlich erstmal andere als die Liga, die ich vorhin erwähnt habe, in der ich früher auch mal 3 Spiele als Schiedsrichterin
Und die
bestritten habe.
Bedingungen, ne? Du pfeifst nicht zu
Absolut.
zweit, du pfeifst zu dritt, du
Ja.
hast einen Kommissar, du hast Instant Replay, du hast vielleicht Security, du weißt, dass du sicher aus der Halle rein und rauskommst und musst nicht irgendwie befürchten, dass du irgendwie auf dem Dorfplatz geschleift wirst nach einem schlechten Spiel. Genau, das ist schon so.
Ja, wir haben hier jetzt noch mal unseren letzten Soundbite von Sashi und zwar auch noch mal speziell aus der Sicht einer Trainerin.
And as a last part, I think for us coaches, For most parts, we were worried about the tactical aspects of preparing the team, and home or away, we always focus on the things we need to work on and what was our team needs to execute, But at the end of the day, it's the players who is going to play, and knowing that we're going to play at home and we're going to play in the best environment possible, we know that our players going to perform the best they could. So it's always knowing and a lot more reassuring to knowing that we put in our players in a very good situation where they can play our best because all these factors. So yeah, for us, I think it's a little less important is for the players because at the end of the day, they are the one who needs to play and they need to perform.
So, jetzt haben wir gerade gehört, dass TrainerInnen das Publikum schon wahrnehmen, aber ich sag mal, das Aufgabenfeld ja nochmal ein ganz anderes ist und man vielleicht auch nochmal einen kühleren Kopf bewahren muss als die SpielerInnen auf dem Feld und dass die Faktoren da vielleicht gar nicht so reinspielen, wie bei den AkteurInnen, die dann auf dem Feld stehen. Würdest du das grundsätzlich so unterstützen als These, dass man als Trainerin natürlich wahrnimmt, wenn da viele Leute da sind, die einen anfeuern, aber dass das letzten Endes deine Arbeit ja nicht allzu sehr beeinflusst oder weniger beeinflusst als die der SpielerInnen auf dem Feld?
Da glaube ich zum Beispiel, dass, klar, man nimmt das natürlich wahr und man hat dann auch, also man fühlt das mit, aber die Performance des Trainers spielt halt einfach dann in dem Fall überhaupt gar keine Rolle, weil ich sag mal, dass ich coache ja nicht besser oder habe ja nicht bessere Ideen oder nehme sichere Auszeiten oder kann irgendwie taktisch besser anpassen, weil das Publikum mich anfeuert. Also das Publikum feuert auch nicht den Trainer an. Man hat dann das Glück, dass man so nah an der Mannschaft dran ist oder dass man Teil der Mannschaft ist, die sozusagen dieses Gefühl erzeugt in der Halle und das Publikum einem einen Teil der Arbeit abnimmt, so würde ich es vielleicht sagen. Ne? Also in dem Moment, wo das Publikum motivierend ist, anpeitscht, muss man sich zumindest als Trainer nicht darum kümmern, irgendwie selber motivierend tätig zu werden. Aber ich glaube, da sogar, es könnte fast sogar einen negativen Einfluss auf das Coaching nehmen, weil ich das oft wahrgenommen habe, ich würde jetzt mal behaupten, nicht unbedingt bei mir. Aber es gibt schon auch gerade jüngere Trainer, die werden dann irgendwie selber zum Fan und lassen sich dann so mitreißen von dieser Atmosphäre und vergessen dann eigentlich zu coachen, weil die irgendwie dann so in dieser Stimmung dann so mitgerissen werden. Genau. Wir denken auch, glaube ich, an ähnliche Menschen. Ich habe das einmal, muss tatsächlich jetzt aus dem Nähkästchen mal plaudern. Ich habe
Sind wir
einmal
doch
das
hier?
Umgekehrte.
Ja, das ist
Ja.
doch, das ist der einzige Grund für diesen Podcast, dass wir aus dem Nähkästchen plaudern. Für
Ich
die,
habe
das interessant ist.
wirklich einmal, ich kann mich wie heute daran erinnern, das war wirklich traumatisch, dieses Erlebnis. Da kann ich mich wirklich daran erinnern, dass ich sozusagen als Gästetrainer oder Gästetrainerin wirklich einmal in absolute Schockstarre verfallen bin. Und das war tatsächlich bei mit Wolfenbüttel. Das war sogar das erste Playoff-Spiel, was wir in Göttingen verloren haben. Und es war wirklich so, dass
In meiner Saison.
ja, in Göttingen und wir sind zum Schluss hin, ne, also wir haben relativ lange gut mitgehalten und zum Schluss hin hat sich Göttingen in so einen richtigen Rausch gespielt. Es war wirklich, das war so ein Moment, wo du merkst, okay, du kommst jetzt dagegen nicht mehr an. Das ist gelaufen. Und ich nehme das nur noch, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe das nur noch wie in Trance wahrgenommen. Es war wirklich so, dass wirklich jeder Wurf gefallen ist. Wir sind vollkommen zusammengefallen. Wir haben jeden Ball verloren. Gefühlt jeder Dreier ist reingefallen. Und ich kann mich gar nicht mehr an das Spiel erinnern. Also ich habe nur noch diese Szenen von noch ein Dreier, noch ein Dreier. Aber was sich in meine Seele gebrannt hat, ist wirklich, dass ich wie in Trance war und ich einfach nur diese riesigen lilanen Fahnen, die irgendwie Und dieses ganze Publikum stand und es war so, du warst vollkommen ausgeliefert und man war einfach nur noch hilflos und dieses alles lila und alle grölen und die ganzen Fahnen wehen, da war ich wirklich, da ist wirklich alles über mir so zusammengebrochen. Da kann ich mich noch stark dran erinnern. Da hat das sozusagen das Auswärtsteam sein, das war wirklich, das war nicht so schön. Aber sonst glaube ich, also nochmal, die Trainer sind einfach, also erstens feuern die Fans die Trainer nicht an, zweitens haben die Trainer im Spiel keinen Einfluss, der durch eine gute Stimmung beeinflusst werden kann. Also Punkt. Ich sehe es genau wie Sashi.
Also grundsätzlich bin ich bei euch. Ich glaube, man kann schon auch durch gutes Timing, die Heimmannschaft hat einen Lauf oder eine Mannschaft hat einen Lauf, jetzt in dem Fall die Heimmannschaft, das Publikum ist total dabei, man nimmt eine clevere Auszeit, man ist vielleicht erfolgreich nach dieser Auszeit und dann shiftet das Momentum so ein bisschen wieder auf die eigene Seite zurück. Ich glaube, da kann man schon ein bisschen was steuern, aber letzten Endes, und das ist ja auch das, was Sashi sagt, sind halt die SpielerInnen die, die auf dem Feld stehen
Total.
und die performen müssen. Wir beide haben Erfahrungen gemacht. Man kann sagen, was man will. Wir haben auch schon drüber geredet. Irgendwie so eine Auszeit ist 60 Sekunden lang. Die Aufmerksamkeitsspanne ist halt nicht länger als 10 Sekunden. Das heißt, was kommt an von dem, was man sagt? Das ist halt eher wie so an einem Glücksrad drehen, als gezielt etwas steuern können. Vor allem, wenn dann die anderen Faktoren noch reinkommen. Eine verspürt vielleicht Druck, die andere ist irgendwie sauer, weil sie einen Foulpfiff nicht bekommen hat und so weiter und so fort. Also das sind ja tausende Variablen, die man dann irgendwie wie Albert Einstein in diesen Mathematik-Memes, wo tausend Zahlen so um einen rumfliegen, gleichzeitig berechnen müsste. Da kann man mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und mit einer erfahrenen Mannschaft und mit einem eingespielten Team, wo man auch Trainerstab, Trainerinnenstab und Mannschaft eingespielt ist, da schon auch gegensteuern. Aber letzten Endes, wie du sagst, die Fans sind nicht da, um die Trainerinnen anzufeuern, sondern das, was die SpielerInnen, die auf dem Feld stehen und das, was auf dem Feld passiert, abzufeiern. Ja. Ja, die letzte Sache, die ich noch kurz anschneiden möchte, ist das
Ein Kuchen?
Thema ein Kuchen, ja. Nicht ganz. Fängt mit dem gleichen Laut an. Nicht Kuchen, aber Covid.
Covid.
Also Corona in allen Lebensbereichen natürlich eine sehr, sehr besondere Situation gewesen, auch für den Sport. Als es dann langsam wieder losging, als man dann wieder Sport treiben durfte, als die Profiligen wieder in den Spielbetrieb eingestiegen sind, gab es natürlich sehr, sehr besondere Bedingungen ohne Fans. Und das hat natürlich Einfluss genommen. Du warst während der Corona-Saison noch aktiv als Trainerin. Vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, wie war denn das eigentlich? War das echt so ein bisschen so, man spielt vor Geisterkulisse, es ist keiner da, es ist eigentlich total merkwürdig, man kann eine Stecknadel fallen hören. Hat das die Performance von Teams beeinflusst? Wie war das?
Ja, das war schon skurrile Zeit auf jeden Fall. Also nicht nur sozusagen aus der eigenen Perspektive raus. Ich muss sagen, ich habe diese ganzen Erinnerungen aus dieser Saison sind relativ vage nur noch, was wahrscheinlich irgendwie auch dafür spricht, dass das irgendwie was war, was wenig Potenzial bei mir jedenfalls geboten hat, um sich irgendwie langfristig einzubrennen in meine Erinnerungen, weil es einfach eine sehr, irgendwie so eine sehr sich immer wiederholende Routine war. Das war jetzt weniger so, dass man irgendwie sich an Atmosphären erinnert, sich an Menschen erinnert, sondern es war einfach sozusagen, man geht in die Halle, man geht die Routinen durch, man spielt und geht wieder nach Hause. Klar waren so ein paar Leute immer in der Halle natürlich, weil natürlich auch irgendwie dann immer Staff dabei war und so weiter. Aber klar, das war absolut skurril und eigenartig. Und das hat, glaube ich, schon, also wir haben die Statistiken ja auch gesehen, da ist sozusagen dieser Heimvorteil ist ja sehr stark nach unten gefallen, weil er eben nicht mehr so ausschlaggebend war in dem Moment, wo die Fans aus der Halle draußen waren. Und das kann ich absolut nachvollziehen oder auch bestätigen, weil es am Ende irgendwie auch egal war, ob man jetzt irgendwie in der eigenen Halle spielt oder in der anderen Halle, weil die Atmosphäre gleich strange und skurril war.
Ja, also ich kann mich da auch noch erinnern. Ich war damals noch in Hannover und habe die Spiele kommentiert. Und ich saß halt als Einzige oben auf der Tribüne. Man durfte auch irgendwie als außenstehende Person, also nicht Spielerin, nicht Staff, irgendwie nah an die Mannschaften runter. Das heißt, ich durfte auch nicht von unten kommentieren, sondern ich musste hoch auf die Tribüne, möglichst weit weg, um keine Leute in die Bubble reinzuholen. Da wurde ja auch sehr, sehr regelmäßig oder musste sehr, sehr regelmäßig getestet werden. Und ja, das war, wie du sagst, einfach skurril, da oben zu sitzen. Und normalerweise saßen dann irgendwie Leute um einen rum. Und dann saß man da halt irgendwie allein oder halt mit einer Co-Kommentatorin und hat da so ein bisschen über dieses Spiel gesprochen. Die Einschaltquoten waren wahrscheinlich sehr viel höher, als sie das jetzt sind oder davor waren. Aber ja, skurril trifft
Es
es
war halt wie
schon
ein
ganz gut.
Training eigentlich immer, ne? Also es war
Irgendwie
halt irgendwie
schon.
das, ja.
Ja, total. Ja, also auch die Studien oder unser wissenschaftlicher Artikel hier unterstützt das, was wir gerade gesagt haben. Also der Heimvorteil ist gesunken, ja, während Corona. Man hat ja dann zum Beispiel auch in der BBL, also in der ersten Liga Herren, so eine Bubble-Playoffs gehabt. Das hat ja damals in München stattgefunden. Also alle Spiele in der gleichen Halle, die haben alle in diesem Hotel gewohnt da. Also auch eine ganz besondere Situation. Also zunächst sinkt der Heimvorteil aufgrund der fehlenden Fans. Auf der anderen Seite, als es dann wieder losging mit Heim- und Auswärtsspielen, konnte man trotz fehlender Fans feststellen, dass so dieses Home-Environment eine Rolle spielt. Also so diese Gewohnheiten, wie du gesagt hast, trotzdem schon auch dazu führen, dass die Heimmannschaft dann öfter gewinnt als die Auswärtsmannschaft. Nicht so krass, aber der Vorteil war trotzdem noch da. Aber man merkt natürlich trotzdem den Einfluss der Fans. Und interessant finde ich auch, dass die Zahlen immer noch niedriger sind als vor Corona. Ja, also der Heimvorteil durch Corona, nach Corona im Vergleich zu den Zeiten davor ist in Europa immer noch niedriger. Also dieser fehlende Heimvorteil oder der starke Heimvorteil wie vor Corona ist nicht mehr so präsent. Und das ist schon, ja, finde ich, eine Auswirkung, die unschön ist und die irgendwie dem Sport geschadet hat. Jetzt ist das alles schon eine Weile her, aber man wünscht sich natürlich trotzdem irgendwie, dass wir vollends wieder in der Normalität angelangen. Jetzt ist das ja zum Glück so, dass wir keine Masken mehr tragen müssen oder man da auf Abstand gehen muss, die Stadien nur halb gefüllt werden dürfen oder nur ein Drittel, sondern ja alles wieder so weit offen ist. Aber vielleicht oder so die Zahlen, gibt es ja immer noch Menschen, die dann so ein bisschen zurückhaltend sind und sagen, vielleicht gehe ich doch lieber nicht und dass sich dann eben auch einfach auf die puren Zahlen auswirkt. Gut, das war damit der letzte Punkt, den wir hier auf unserer kleinen Liste hatten, beziehungsweise der vorletzte, weil, wenn wir ehrlich sind, das Wichtigste oder das Beste kommt ja immer zum Schluss und das ist bei uns das Basketball-ABC. Wir haben heute den Buchstaben S. Hast du einen guten
Ja.
Begriff, Hanna?
Ich habe auf jeden Fall einen Begriff. Ich würde das die Bewertung einfach mal anderen Menschen überlassen, aber ich habe auf jeden Fall einen.
Okay, gut, dann darfst du den Countdown geben und dann gibt es zwei neue Vokabeln für die Vokabelhefte.
Okay. 3, 2, 1,
Swish.
Snake Dribble. Oder Snaking.
Snake Dribble, Snaking. Hau mal raus, Hanna. Was heißt das?
Das ist jedenfalls in dem Zusammenhang, in dem ich es jetzt benutzen würde. Eine Art, wie man gegen ein Pick and Roll angreifen kann, indem man nämlich als ballführender Spieler, der den Block nutzt, macht man zum Beispiel auf gegen flache Hilfen, ob hoch oder flach, sich der Spieler sozusagen wie so in so einer Schlangenlinienförmig den Ball nutzt und sich dann seitlich wegbewegt vom Verteidiger, indem man sozusagen zwischen dem Verteidiger, also zwischen dem Screener und dem Verteidiger des Screeners in so eine Schlangen förmig die Gegenrichtung attackiert.
Snake Dribbling. Habe ich auch schon gehört. Ist, glaube ich, etwas, was man als Guard im heutigen Spiel auf jeden Fall im Repertoire haben sollte. Ob ich das
So
damals
ist es.
hatte, glaube ich eher
Nee,
nicht, aber
ich habe das mit dir auch
das
noch nicht
kam erst,
trainiert.
später auf,
Ja.
ne? Ja. Okay, also Snake Dribbling, der erste Begriff für die Vokabelhefte, und ich hatte Swish. Ja, Swish ist der Begriff, den man benutzt, wenn ein Ball nur durch das Netz geht. Also man trifft und man trifft nichts anderes als das Netz. Nicht das Brett, nicht den Ring, sondern wirklich nur durch das Netz durch. Und das gibt dann auch immer ein schönes Geräusch. Und das
Swish.
nennt man Swish. Genau.
Swish. Sehr gut.
Absolut. Gut, dann sind wir durch mit Folge 20 unseres Podcasts.
Ja.
Die mit dem Heimvorteil. Und ja, in der nächsten Folge, bei der nächsten Aufnahme, Hanna, wirst du absoluten Heimvorteil haben.
Ja, die machen wir hier.
Genau, wir nehmen
In
mal wieder
Spain.
im gleichen Raum sitzend, nehmen wir die nächste Folge auf. Es ist noch nicht allzu oft passiert, genau bei unserer allerersten Folge
Ja,
und der nächsten Folge dann.
so ist es.
Dann wünschen wir viel Spaß. Oder wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Hören dieser Folge und wir hören uns in der nächsten. Bis dahin.
Hasta luego.
Timeout over.